NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. Mai 1968. Das Pflanzenschutzgesetz wird verkündet.
Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya.
Das erste Warnsignal ertönte bereits 1962. Vor mehr als einem halben Jahrhundert schrieb die amerikanische Biologin Rachel Carson:
Kann irgendjemand wirklich glauben, es wäre möglich, die Oberfläche der Erde einem solchen Sperrfeuer von Giften auszusetzen, ohne sie für alles Leben unbrauchbar zu machen? Man sollte die Stoffe nicht Insektizide, Insektenvertilgungsmittel, sondern Biozide, Vernichter allen Lebens, nennen.
Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya.
Maya und ihre Artgenossen treffen wir nur noch selten. Letztes Jahr sorgte eine Untersuchung von Insektenkundlern aus Krefeld für Schlagzeilen. Sie messen schon lange in über 60 deutschen Naturschutzgebieten die Masse von Fluginsekten. Das Ergebnis: ein Rückgang von 75% seit 1989.
Und das ist ein Alarmsignal, wenn man bedenkt, dass es nicht nur Bienen sind, sondern dass Insekten eine unglaublich wichtige Rolle spielen in dieser Natur,
erklärt der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar.
Wenn die sterben, dann wird es einfach eng. Wenn Arten verschwinden, verschieben sich Gleichgewichte. Also das ist eine Alarmglocke, die auch weltweit gehört wurde.
Mitschuldig an der dramatischen Entwicklung Pflanzenschutzmittel. Zum Beispiel eine Stoffgruppe von Nervengiften namens Neonicotinoide, die in Insektenvernichtungsmitteln zum Einsatz kommen. Eigentlich sollen diese nur Schädlingen zum Verhängnis werden, doch inzwischen ist klar:
Die meisten Anwendungen neonicotinoider Pestizide stellen ein Risiko für Wild- und Honigbienen dar,
erklärte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit Ende Februar. Drei Substanzen dieser Gruppe dürfen nur noch eingeschränkt verwendet werden. Eine davon gibt es bereits seit fast 30 Jahren. Wie aber kann es sein, dass erst jetzt deren Gefährlichkeit festgestellt wird?
Wir haben eine uralte Art zu denken, wie lassen wir bestimmte Insektizide zu? Und das reicht nicht. Das heißt, wir müssen diese gesamten alten Kategorien, wie wir getestet haben, müssen wir auf den Prüfstand setzen. Und vor dem Hintergrund dieses massiven Insektensterbens müssen wir handeln, und zwar jetzt.
Schaut man in die Geschichte des Pflanzenschutzrechts, so entpuppt sich der Einsatz von Pestiziden als ein langer, flächendeckender Großversuch an Menschen, Tieren, ja an der gesamten Natur. Denn im Zulassungsverfahren können immer nur die Risiken getestet werden, die schon bekannt sind.
Was wir nur machen können, ist schauen in der Fachwelt, in der wissenschaftlichen Diskussion, was gibt es da an neuen Informationen, wo sind neue Risiken, und die müssen wir dann im Zulassungsverfahren aufgreifen,
sagt Martin Strehloke, der Leiter der Zulassungsabteilung für Pflanzenschutzmittel im Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.
Wie viel wir da übersehen, tut mir leid, das kann ich nicht sagen. Das geht nicht, das ist einfach erkenntnistheoretisch nicht möglich.
Im Kern geht es um Gefahrenabwehr und darum, bereits bekannte Risiken zu reduzieren. Ansonsten gilt das Prinzip Hoffnung, dass es schon gut gehen wird und sich keine größeren Schäden ergeben, wie etwa bei den Bienen, die durch die Nervengifte nicht direkt getötet werden. Vielmehr greifen diese das Gehirn an, sodass die Tiere die Orientierung verlieren können und nicht mehr zu ihrem Stock zurückfinden. Solche indirekten Auswirkungen von Pestiziden hatte man bisher kaum auf dem Schirm.
Die Unsicherheitsfaktor und die Nichtkenntnis ist wissenschaftlich immanent. Und wir werden Ökosysteme nie, die Komplexität nie völlig erfassen.
Susanne Smolka arbeitet als Biologin beim kritischen Pestizidaktionsnetzwerk PAN.
Das heißt, gerade die indirekten Effekte von Pestiziden über die Generationen hinweg sind niemals so sicher abschätzbar, wie wir es uns wünschen würden. Deshalb braucht es wirklich eines anderen Systems von Landwirtschaft.
Pflanzenschutz betreibt der Mensch, seit er mit dem Ackerbau angefangen hat. Neben Vogelscheuchen oder Mausefallen wurden schon früh auch Chemikalien eingesetzt. Gebrannter Schwefel gegen Pilzbefall oder Arsen im Kampf gegen Insekten. Mit dem Siegeszug der Naturwissenschaften wurden die biologischen Zusammenhänge zunehmend erforscht und immer mehr chemisch-synthetische Stoffe eingesetzt. 1939 entdeckte der Schweizer Paul Hermann Müller
die Phenyltrichloretan, die Grundsubstanz des DDT.
Diese war für Insekten so giftig,
dass mein Versuchskasten, in welchem die Fliegen besprüht wurden, trotz der üblichen Reinigung auch ohne neue Zerstäubung für neu eingesetzte Fliegen, welche sich auf die vergifteten Wände setzten, tödlich war.
Schon bald wurde DDT weltweit zur Schädlingsbekämpfung verwendet, auch in der Landwirtschaft, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg immer stärker industrialisierte. Die unerwünschten Risiken und Nebenwirkungen spielten dabei bis weit in das 20. Jahrhundert hinein so gut wie keine Rolle.
Die Leute kamen aus dem Krieg, sie wollten was zu essen haben. Von daher war da der Rahmen ein völlig anderer als zur heutigen Zeit, wo also diese Gefahrenabwehr, Risikoabwehr, Schutz der Gesundheit, Schutz der Umwelt eigentlich eine viel dominantere Stellung haben als damals.
Der erste Aufschrei ertönte 1962. In ihrem Buch Silent Spring, der stumme Frühling, lenkte die amerikanische Biologin Rachel Carson den Blick der Öffentlichkeit auf die Schattenseiten des zunehmenden Einsatzes von Pestiziden.
Das hat viele Menschen wirklich erschüttert, auch Politiker, denke ich, weil dort erstmal zusammengefasst worden sind, diese komplexen, dramatischen Effekte in der Umwelt, was zum Beispiel DDT anbelangte, der Einfluss auf die Vogelpopulation, Silent Spring halt, die Vögel, die hören wir nicht mehr.
Carson beschrieb aber nicht nur, welche Auswirkungen die Mittel im Wasser, im Boden sowie auf die Pflanzen- und Tierwelt haben, sondern auch, wie die Gifte über die Nahrung den Menschen erreichen.
Diese Anhäufung von Chemikalien aus vielen verschiedenen Quellen setzt ihn einer Gesamtwirkung aus, die sich nicht messen lässt. Es ist daher sinnlos, davon zu reden, dass irgendeine bestimmte Menge von Rückständen gefahrlos ist.
Das Buch zeigte Wirkung, nicht nur in Amerika, und sorgte dafür,
dass hier in Deutschland eine sehr starke Diskussion stattfand zu diesen Themen,
sagt Gerlinde Nachtigall vom Julius Kühn Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen.
Das führte dann dazu, dass 1968 die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland obligatorisch wurde.
Vorher gab es nur eine freiwillige Registrierung und Prüfung. Mit dem Pflanzenschutzgesetz wurde heute vor 50 Jahren erstmals der Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier berücksichtigt. Durch das neue Verfahren übernahm der Staat zugleich eine Mitverantwortung für alle möglichen Folgen.
Und es hieß auch schon, sonstige schädliche Auswirkungen soll man berücksichtigen, soweit es dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entspricht. Das war damals aber noch nicht so ausgeprägt.
So dauerte es noch fast zwei Jahrzehnte, bis 1986 der Schutz der Umwelt und des Naturhaushaltes hinzukamen. Und
das Grundwasser wurde als absolutes Schutzgut aufgenommen, was dazu führte, dass zum Beispiel in der Trinkwasserverordnung steht, dass praktisch kein Pflanzenschutzmittel im Trinkwasser vorkommen darf.
Zudem fand auch erstmals der integrierte Pflanzenschutz Erwähnung, der vorsieht, dass die Anwender den Einsatz von Pestiziden auf das notwendige Maß begrenzen und zuvor prüfen sollen.
Gibt es andere Möglichkeiten, biologische Möglichkeiten, also biologische Pflanzenschutzmittel, Nützlingeeinsatz, andere biologische Methoden?
Dass es bis heute an der Umsetzung hapert, sieht man schon an den Zahlen. So hat sich der Verkauf chemischer Pflanzenschutzwirkstoffe seit 1970 mehr als verdoppelt. Und auch in den letzten Jahren ist kein rückläufiger Trend erkennbar. Die Verwendung von Pestiziden ist für viele Landwirte durchaus verlockend. Beispiel: der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat wird hierzulande immer noch auf rund 40% der Felder eingesetzt. Die Landwirte sparen dadurch Arbeit und Geld, denn Spritzen ist billiger als Pflügen. Andere Bauern hingegen sind davon überzeugt, dass die mechanische Bodenbearbeitung und eine gute Fruchtfolge das Gift auf dem Acker überflüssig machen, so wie bei Günter Maas aus Essen.
Ich baue Kleegras an für meine Kühe, das bleibt zwei Jahre stehen, die Unkrautsamen können keimen, werden mit dem angesäten Kleegras geschnitten, bevor sie wieder aussamen können, und dadurch wird das Potenzial verringert. Nach dem Kleegras kommt Weizen oder Mais, der dann eine relativ gute Stellung auch fürs Unkraut hat, weil weniger da ist. Danach kommt Weizen meinetwegen oder Roggen und dann wieder Kleegras, um insgesamt das System am Laufen zu halten.
Günter Maas beweist, dass es auch ohne Glyphosat geht, zumal die Gefährlichkeit des Pflanzengiftes umstritten ist. Während die Experten der Weltgesundheitsorganisation den Wirkstoff als wahrscheinlich krebserregend eingestuft haben, kommen die zuständigen europäischen und auch deutschen Behörden zu einem anderen Befund, erklärt Martin Streloke vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.
Nach den Bewertungsergebnissen, die wir haben, ist dieses Risiko beherrschbar und wird nicht dazu führen, dass man die Zulassung nicht erteilen kann.
Abgesehen von den gesundheitlichen Risiken wird Glyphosat mitverantwortlich gemacht für den Rückgang der Artenvielfalt, zerstört es doch die Nahrungsgrundlage für viele Tiere. Ein Faktor, der im Zulassungsverfahren inzwischen auch mit berücksichtigt werden soll. 2009 kam die biologische Vielfalt als weiteres Schutzgut hinzu. Das Pflanzenschutzrecht ist zu einem komplexen Regelwerk geworden. Die reinen Wirkstoffe werden inzwischen auf europäischer Ebene geprüft und genehmigt. Die Mitgliedstaaten sind dann für die eigentlichen Pflanzenschutzmittel zuständig. Diese enthalten neben den Wirkstoffen auch noch andere Substanzen. Je nach Risiko erlassen die Behörden zudem Anwendungsbestimmungen, wie und wo die Pestizide eingesetzt werden dürfen. Kritiker bemängeln am Zulassungsverfahren, dass die Risikostudien vorwiegend von den Herstellern selber kommen. Zwar müssen auch unabhängige Erkenntnisse mit berücksichtigt werden, nach Ansicht von Susanne Smolka geschieht das aber noch nicht in ausreichendem Maße.
Wir sind der Auffassung, dass ein anderes System etabliert werden sollte. Die Antragsteller sollten einen Beitrag leisten zur Erstellung der Studien. Das sollte eben in einen Pool fließen und dann sollten aber unabhängige Institute diese Studien durchführen, aufgrund derer dann die Behörden Entscheidungen treffen.
Ein anderes Problem betrifft die Kombinationswirkungen verschiedener Pestizide. Äpfel aus konventionellem Anbau werden beispielsweise nicht nur einmal, sondern mitunter mehr als 20 Mal pro Saison bespritzt, mit verschiedenen Stoffen. Daher reicht es nicht, nur die Risiken der einzelnen Mittel getrennt voneinander zu untersuchen. Die Frage ist auch, wie die Cocktails zusammenwirken.
Von der Wissenschaft her gibt es durchaus Modelle, wie man diese Kombinationswirkungen abschätzen kann. Was schwierig ist, draußen dann zu sagen, wie viel kommt dann in so einer konkreten Anwendungssituation zusammen, welche Kombination, sowohl qualitativ, welche Wirkstoffe, aber auch in welchen Mengen. Und das ist für die Risikobewertung dann ganz entscheidend. Das ist sicherlich ein Bereich, wo man in Zukunft auch mehr dran tun kann.
So tauchen immer wieder neue Gefahrenpotenziale auf, um die sich bisher niemand gekümmert hat, deren Folgen aber seit Jahrzehnten real sind. Ganz allmählich deutet sich auch von politischer Seite her ein prinzipielles Umdenken an, statt Risiken immer nur zu reduzieren, diese von vornherein ganz zu vermeiden. Schon 2011 wurde in einer EU-Verordnung das Ausschlussprinzip festgeschrieben, wonach Wirkstoffe, die das Erbgut verändern, krebserregend oder hormonschädlich sind, nicht mehr zugelassen werden sollen. Das Resultat bisher?
Da sind sehr viele Diskussionen gelaufen, wie diese Ausschlusskriterien zu handhaben sind. Es sind bisher relativ wenig Wirkstoffe wirklich aufgrund dieser Ausschlusskriterien dann auch nicht genehmigt worden auf europäischer Ebene.
Und auch das sogenannte Substitutionsverfahren, bei dem problematische Stoffe durch weniger bedenkliche ersetzt werden sollen, läuft erst schleppend an. Ganz auf Pestizide zu verzichten, ist nach Ansicht von Martin Strelocke vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit noch nicht möglich.
Sicherlich wäre es am besten, wenn man diese Art von Anwendung überhaupt gar nicht bräuchte. Aber wir können diese Nahrungsmittelproduktion ohne diese Produktionsmittel aus meiner Sicht im Moment nicht garantieren. Insofern, ja, wir müssen auch diese Risiken, die möglicherweise da sind, die wir im Moment nicht kennen, eingehen, halt um dieses Ziel dann auch zu erreichen.
So läuft der flächendeckende Großversuch in puncto Pestizide erstmal weiter, bis die nächste Schreckensnachricht die Runde macht. Was die Bienen angeht, plant man in einigen Ländern schon für die Zeit ohne Maya und ihre Freunde. Die Chinesen setzen bereits ferngesteuerte Drohnen ein, die das Bestäuben der Pflanzen übernehmen. Das nennt man dann wahrscheinlich Fortschritt.
Maya! 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 Erzähle uns von dir!
Im Zeitzeichen erinnerte Ralf Gödde an die Verkündung des Pflanzenschutzgesetzes heute vor 50 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.